Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Compliance Unboxed. Mein Name ist Nicole Lohmann und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Neue Anti-Geldwäsche- und Sanktionsregelungen in Deutschland und der EU. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und was sie für Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor, bedeuten und wie sich Unternehmen sinnvoll vorbereiten können. Ich freue mich sehr, heute Thomas und Vanessa aus dem Bereich Anti-Financial Crime begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Die regulatorische Dynamik ist aktuell wirklich beeindruckend und ich bin gespannt, welche Perspektiven wir heute gemeinsam beleuchten können.
Ja, hallo Nicole, schön hier zu sein. Ich bin gespannt auf unseren Austausch.
Ja, dann lasst uns doch direkt einsteigen. Thomas, 2025 gilt als ein Jahr mit enormen Veränderungen für die Compliance-Branche. Welche zentralen regulatorischen Änderungen stehen denn für Finanzunternehmen jetzt konkret auf der Agenda?
Nicole, wir erleben derzeit eine regelrechte Transformation des regulatorischen Rahmens in Europa. Drei Säulen bestimmen hier konkret die Agenda. Erstens die EU-AML-Verordnung, also die EU-Geldwäscheverordnung, die ab Juli 2027 direkt gilt. Sie bringt nicht nur einen neuen Ordnungsrahmen, sondern verlangt von den Verpflichteten einen durchgängig dokumentierten, risikoorientierten Ansatz vom Onboarding bis hin zur Transaktionsüberwachung. Besonders bemerkenswert ist auch die Ausweitung des Verpflichtetenkreises, etwa auf den Profisport. Darüber hatten wir in einem der letzten Podcasts schon gesprochen. Und zweitens sind die EBA-Leitlinien zu nennen, die insbesondere technische Schärfe in sensible Bereiche wie Sanktionslistenabgleiche, Kryptotransaktionen oder auch den Umgang mit Zahlungsdienstleistungen bringen. Und die dritte Säule, die AMLA-Verordnung, mit der eine zentrale europäische Aufsichtsbehörde entsteht, die European Anti-Money Laundering Authority, kurz AMLA. Sie soll ab Mitte 25 operativ Verantwortung übernehmen und nationale Aufsichten koordinieren.
Das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Wie sieht es denn auf nationaler Ebene aus? Gibt es auch hier Konkretisierungen?
Absolut. Mit den überarbeiteten Anwendungs- und Auslegungshinweisen der BaFin haben wir seit Februar diesen Jahres nun auch auf deutscher Ebene einen neuen Standard. Diese sogenannten AUAs sind keine bloßen Empfehlungen mehr, sondern faktisch Prüfungsgrundlage. Sie zielen hier auf klare Vorgaben für die internen Kontrollsysteme, eine präzisere Definition der Risikoanalyse und, besonders wichtig, die Stärkung der operativen Umsetzung im Unternehmen. Und wer hier nicht auf der Höhe ist, dem drohen Beanstandungen bis hin zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen.
Das stimmt, Thomas. Da möchte ich gerne noch ergänzen, dass die Herausforderungen erheblich sind. Denn die Unternehmen müssen ihre Prozesse vollständig neu bewerten und anpassen. Konkret heißt das, sie müssen umfassendere Kontrollsysteme implementieren, Kundeninformationen häufiger aktualisieren und detaillierte Dokumentationspflichten erfüllen. Hinzu kommt ein stärkerer Fokus auf das Transaktionsmonitoring und die Sanktionen, was insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen einen erheblichen Aufwand bedeutet. Wer bisher also gedacht hat, dass die Auslegungs- und Anwendungshinweise nur Empfehlungen seien, wird jetzt eines Besseren belehrt. Es sind bindende Vorgaben mit echten Prüfungsrelevanzen.
Vielen Dank euch beiden für die Einordnung. Dann lasst uns doch mal nach vorne schauen. Welche Zeitlinien sind denn für die Umsetzung besonders wichtig?
Ganz knapp, Nicole. Wir haben es ja auch gerade eben schon gesagt. Wir gucken ein Stück zurück. Seit Februar diesen Jahres gelten die BaFin-Hours, also die Anwendungs- und Auslegungshinweise. Im Juli nimmt die AMLA die Arbeit in Frankfurt auf. Ende Dezember diesen Jahres kommen die neuen EBA-Leitlinien, die, wie gesagt, den Umgang mit den Kryptoassets zum Beispiel regeln. Und ab Juli 2027 ist die EU-AML-Verordnung vollumfänglich anwendbar und spätestens dann heißt es, dass alle Prozesse stehen müssen. Das heißt, Die Übergangsfristen laufen gerade und wer jetzt nicht handelt, läuft Gefahr, hinten raus unter Druck zu geraten.
Nach diesem Überblick über AML-Regulierungen, Vanessa, kommen wir doch zu einem Thema, das aktuell viele beschäftigt: künstliche Intelligenz. Was bedeutet der EU-AI-Act denn konkret für den Finanzsektor?
Ja, der AI-Act ist ein echter Wendepunkt in der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Er führt einen risikobasierten Ansatz ein, der den Einsatz von KI-Systemen differenziert bewertet. Besonders im Finanzsektor, etwa im Bereich der Geldwäscheprävention, der Transaktionsanalysen oder auch dem Scoring-Verfahren, handelt es sich häufig um Hochrisikoanwendungen. Für diese gelten künftig strengere Anforderungen, die von der Qualität der verwendeten Daten über eine solide Governance bis hin zu Transparenz und Nachvollziehbarkeit reichen.
Das klingt nach einem anspruchsvollen Rahmen. Also bedeutet das jetzt mehr Regulierung oder aber auch mehr Chancen?
Ganz klar, beides lässt sich verbinden, Nicole. Der AI-Act ist kein Innovationshemmnis und soll auch so nicht verstanden werden. Ganz im Gegenteil, er soll das Vertrauen in KI-Anwendungen bei Kunden, Aufsichtsbehörden oder auch im Unternehmen selbst stärken. Wird KI nämlich von Anfang an regulatorisch sauber konzipiert, kann sie sich als strategischer Hebel für sichere, effiziente, aber auch nachvollziehbare Compliance-Prozesse erweisen.
Dann lasst uns das doch einmal einordnen. Wie war denn der Weg zur Verabschiedung und welche Fristen gelten jetzt?
Naja, der AI-Act ist seit August 2024 in Kraft, nach einem längeren Gesetzgebungsprozess, der bereits 2021 angestoßen und im Mai 2024 final verabschiedet wurde. Die ersten Regelungen, etwa die Verbote im Bereich der biometrischen Fernüberwachung, greifen schon seit Februar 2025. Für Hochrisikoanwendungen, die ich eben erwähnt habe, bleibt Unternehmen noch bis März 2026 Zeit, ihre Systeme entsprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund also sollten Unternehmen jetzt aktiv werden und sich die Fragen stellen, welche KI-Systeme sie bereits im Einsatz haben, wo es noch regulatorischen Nachholbedarf gibt und wie sich die bestehende Governance auf das Niveau des AI-Acts heben lässt. Entscheidend hierbei ist, dass die Verantwortung nicht nur bei den Anbietern, sondern auch bei den Betreibern liegt und diese verpflichtet sind, die Anforderungen des AI-Acts umzusetzen. Es genügt künftig nämlich nicht mehr aus, sich allein auf die Angaben oder die Konformitätserklärung des Anbieters zu verlassen.
Vielen Dank, Vanessa. Dann kommen wir doch nun einmal zur Praxis. Was ist euer Rat an Unternehmen? Also was muss denn jetzt passieren?
Nicole, drei Worte. Priorisieren, strukturieren, umsetzen. Erstens brauchen Unternehmen eine belastbare Gap-Analyse, um herauszufinden, wo genau regulatorische Lücken bestehen, sei es bei der Datenverfügbarkeit, bei der Prozessklarheit oder aber auch bei der Dokumentation. Zweitens gilt es, ein integriertes, risikoorientiertes Compliance-Programm aufzubauen, das nicht nur auf dem Papier existiert, sondern auch im Alltag funktioniert und auch gelebt wird. Und drittens, das wird häufig unterschätzt, braucht es eine technische Infrastruktur, die diese Prozesse stützt. Denn ohne konsistente, geprüfte Daten oder auch automatisierte Prüfmechanismen ist keine nachhaltige Compliance möglich.
Ja, die Unternehmen sollten zudem ihre erste Verteidigungslinie, also ihre First Line of Defense, nicht vernachlässigen. Denn es ist unerlässlich, dass die Mitarbeitenden grundsätzlich ein klares Verständnis dafür entwickeln, welche Veränderungen der AI mit sich bringt. Deshalb sind hier gezielte Awareness-Trainings von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind und entsprechend handeln können. Darüber hinaus muss eine strukturierte Governance aufgebaut werden, die eindeutig regelt, wer welche Entscheidungen trifft und nach welchen Kriterien diese Entscheidungen getroffen werden. Nur so lässt sich aus meiner Sicht sicherstellen, dass Compliance nicht nur heute, sondern auch in Zukunft effektiv und nachhaltig gewährleistet wird.
Ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Vanessa. Welche Rolle spielt denn dabei die Digitalisierung?
Eine ganz entscheidende, denn die Digitalisierung ist kein optionales Extra, sondern eine Pflichtaufgabe. Die Unternehmen müssen ihre Monitoring-Systeme automatisieren, um effiziente und lückenlose Prüfungen sicherzustellen. Gerade im Bereich KYC und Transaktionsanalyse sind digitale, KI-unterstützte Lösungen notwendig, um den regulatorischen Anforderungen effektiv zu begegnen und die Risiken frühzeitig zu erkennen.
Thomas, wie sieht es denn mit dem Faktor Mensch aus, also Stichwort Awareness?
Nicole, der Faktor Mensch war, ist und bleibt ein ganz zentraler Punkt in der Compliance. Denn Compliance ist kein reines Systemthema, sondern eine Kulturfrage. Unternehmen müssen, wie Vanessa auch gerade eben schon gesagt hat, gezielt in Schulungen und Sensibilisierungen investieren. Nicht nur für Compliance-Teams, sondern auch für Front Office und IT. Denn wer an der Kundenannahme oder auch an der Systemarchitektur arbeitet, der trägt heute Verantwortung oder auch Mitverantwortung für die regulatorische Integrität. Meine Empfehlung: Schulungen interaktiv gestalten, reale Fallbeispiele einbauen und die Mitarbeitenden eben als Verbündete gewinnen und nicht als Risikofaktoren behandeln.
Ja, dann lasst uns doch noch etwas konkreter werden. Welche operativen Herausforderungen sind denn besonders kritisch?
Naja, zunächst einmal die Integration verschiedener Compliance-Bereiche. Unternehmen sollten Silo-Denken überwinden und Prozesse wie Sanktionen, KYC und Transaktionsmonitoring stärker miteinander verzahnen. Zudem ist es essentiell, die Governance-Strukturen zu stärken. Das bedeutet, klare Verantwortlichkeiten festlegen, Eskalationsprozesse definieren und kontinuierliche Risikobewertungen durchführen. Die Überwindung des Silo-Denkens gilt ebenfalls für die regulatorischen Vorgaben, da KI, wie bereits erwähnt, auch vermehrt in den Anti-Financial-Crime-Bereichen eingesetzt wird, zum Beispiel bei Screening-Prozessen von Kunden, Transaktionen oder auch bei einigen Risikoanalysen sollten die Anforderungen aus dem AI-Act auch bei der Umsetzung der AML-Vorgaben berücksichtigt werden.
Gibt es denn hierzu weitere konkrete Empfehlungen von dir noch, Thomas?
Definitiv. Also ich empfehle, noch einen Fokus auf 4 Hebel zu legen. Erstens die Automatisierung wiederkehrender Prozesse, etwa beim Know Your Customer Check, dem sogenannten KYC Screening, bei den PEP Checks oder auch bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten. Zweitens die Einführung eines zentralen Monitoring Frameworks, das sowohl Sanktionslisten als auch Transaktionsprofile integriert. Drittens, die Etablierung einer klaren Governance, aus der Verantwortlichkeiten, Eskalationspfade und Reporting-Maßnahmen, die abgestimmt sind, hervorgehen. Und viertens, die Frühzeitigkeit. Wer jetzt anfängt, hat Zeit für Anpassung. Wer wartet, wird ab 2026 unter erheblichem operativen Druck stehen.
Genau, und ergänzend dazu, Unternehmen sollten jetzt konkrete Projektpläne mit klaren Zeitlinien erstellen, dazu die Verantwortlichkeiten definieren und regelmäßige Fortschritte überwachen. Wie Thomas bereits gesagt hat, die regulatorischen Fristen laufen bereits und wer jetzt nicht handelt, gerät später massiv unter Druck.
Ja, vielen Dank, Thomas und Vanessa, für diese spannenden Einblicke. Wir halten also fest, dass die EU-AML-Verordnung neue Standards bringt und Umsetzung und Dokumentation zur zentralen Aufgabe macht. Außerdem definiert der AI-Act Verantwortung in einem Hochrisikoumfeld und fordert aktives Handeln, gerade im Finanzsektor. Danke, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt.
Danke dir, Nicole. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten etwas Orientierung geben, wie aus Regulierung konkrete Handlungsfähigkeit wird.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Nicole. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen konnten einiges mitnehmen.
Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast, lassen Sie uns eine Bewertung da und teilen Sie ihn gerne. Mehr Infos gibt es wie immer auf unserer LinkedIn-Seite und auf der Waystone Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Compliance Unboxed.